Unser Anfang und unser Ende, alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte euch herzlich begrüßen an diesem Sonntag. Wir haben den letzten Teil unserer Predigtreihe. Das Thema ist die Auferstehung und das Leben. Wir wollen miteinander den Gottesdienst beginnen mit dem Lied unter der Nummer 455, die Strophen 1 bis 3. 455.
Ich lese die Verse 1 bis 18 aus dem Psalm 139. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Deine Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Aus der Tiefe wenden wir uns zu dir. Wir sagen, du bist in der Höhe, und doch spüren wir dich auch ganz tief in uns, eben auch in der Tiefe. Tief fallen wir, tief bist du in Christus gefallen, aber auferstanden, hoch, da wo du bist, in der Höhe, und doch wieder bei uns, ganz nah. In allem, was geschehen ist. Sei du bei uns. Begleite uns jetzt in diesem Gottesdienst. Vergib uns alles, was wir Falsches gedacht, getan. Gib uns den guten Weg deiner Gebote, deiner Liebe. Das Auferstehen in diesem Leben. Das Auferstehen von den Toten. Das Auferstehen hin zu einem guten, gerechten, liebevollen Leben. Amen. Ich wende mich mal an euch, weil ihr gleich rüber geht zum Kindergottesdienst. Da sind ja dann auch schon eine ganze Menge anderer Kinder. Ihr seid ja immer so einige hier, die hier in die Kirche kommen. Habt ihr gerade gehört, es geht um Auferstehen? Nicht? Habt ihr schon mal sowas gehabt, dass ihr ein totes Tier gefunden habt? Kennt ihr? Nee? Auch kein Totenvogel, doch, ne? Hast du schon mal gefunden, nicht? Ja, wir haben den dann beerdigt, den Vogel. Hast du auch schon mal gesehen, nicht? Aber im Fernseher, dann kann man den nicht begraben. Also wenn man den richtig sieht, dann kann man den begraben. Ein Vogel zum Beispiel. Und siehst du, genau, er sagt einen toten Dachs, nicht? Dein Opa hat den gefunden. Guck mal, und wenn man den dann beerdigt, dann fragt man sich ja immer, wo sind denn die Tiere jetzt? Bei uns war mal der Hund gestorben, den haben wir im Pastorengarten begraben. Und da hat meine Tochter gesagt, die heißt Marie, ne? Die hat gesagt, der ist jetzt, Kimball hieß der Hund, Kimball ist jetzt im Hundehimmel. Das ist schön, nicht? Ich finde das schön, sowas. Dass es doch auch einen Himmel gibt für die Tiere. Dass Gott auch die Tiere annimmt. Die haben heute Morgen dann ganz früh eine Wanderung gemacht. Da habt ihr viele Vögel gehört, ne? Die lebten wohl alle, ja? Ja, aber das ist doch auch sowas, nicht? Man hört sie überall. Gott in der Höhe, in der Tiefe. Also, ich wünsche euch einen schönen, fröhlichen Sonntag. Mit dem Aufstehen, nicht wahr? In das Leben rein. In den Himmel müsst ihr ja noch nicht. Aber in das Leben, das ist doch schön. Ist auch manchmal wie im Himmel. Guck mal, ihr habt so eine Bibel, seht ihr das? Wer nimmt die denn mit? Du? Du? Ja?
Wir beide.
So, und wir singen dann weiter, oder mal wieder, 664, die Strophen 1 bis 4. 564, 1 bis 4.
aus unserer Gemeinde sind verstorben und bestattet worden. Rosemarie Brinkmann, geborene Andreas, im Alter von 78 Jahren. Sie wohnte im Hessenweg 30. Gerhard Röttgers, im Alter von 65 Jahren. Er wohnte in der Fichtenstraße 37. Annegret Krüger, geborene Kottmann, im Alter von 76 Jahren. Sie wohnte früher in der Rosenstraße 17 und zuletzt im Pflegeheim am Neuland in Nordhorn. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir wollen einen Moment stille sein. Nach dem Gottesdienst ist das Turmcafé geöffnet. Sie sind herzlich eingeladen zu Gesprächen bei Kaffee, Tee und kalten Getränken. Wir laden Sie herzlich ein zu den Veranstaltungen der nächsten Woche. Sie finden sie im Gemeindegruß abgedruckt, in den Schaukästen an der Kirche und auf der Homepage unserer Gemeinde. Außerdem werden wir erinnert an die Wahlen im Herbst zum Kirchenrat und ganz besonders die Bitte an uns, Kandidaten dazu vorzuschlagen. Gerade wenn wir uns wünschen, dass es eine Wahl wird, bei der wir eine Auswahl haben, ist es nötig, dass viele Kandidaten vorgeschlagen werden. Also diese Bitte und Erinnerung an uns. Dann möchte ich ganz kurz berichten von der Hauptversammlung des Reformierten Bundes. Ich war die letzten 3 Tage dort. 2 Beschlüsse will ich ganz kurz nennen. Einmal hat der Reformierte Bund noch einmal bekräftigt, dass Altes und Neues Testament die gemeinsame und autoritative Grundlage unseres Glaubens sind. Und außerdem hat der Reformierte Bund noch einmal die Dringlichkeit der Flüchtlingsthematik angemahnt. Außerdem, und das ist der Grund, warum ich hier heute stehe, wurde bei dieser Versammlung das Moderamen zur Hälfte neu gewählt. Aus 12 Kandidaten mussten 6 neue Kandidaten gefunden werden. Und aus unserer Gemeinde stand auch Bernd Kalter zur Wahl und er ist mit dem 3rd besten Ergebnis ins Moderamen gewählt. Das ist, denke ich, etwas, worüber wir uns alle freuen können, auch weil es noch einmal deutlich macht, dass wir durch Bernd Kalter auch auf dieser Ebene Verantwortung übernehmen für die reformierte Konfessionsfamilie in ganz Deutschland. Durch Kollekten, Klingelbeutel und Barspenden kamen in der letzten Woche insgesamt 1.227 Euro zusammen. Einzelheiten finden Sie in den Aushängen an den Türen und im Turm. Die Kollekte am Ausgang ist heute bestimmt für den Brotkorb des evangelisch-reformierten diakonischen Werkes. Im Brotkorb in Neuenhaus werden Lebensmittel an bedürftige Menschen weitergegeben. Über 20 ehrenamtliche Mitarbeitende holen die Waren ab, sortieren, lagern und verteilen sie. 2x wöchentlich werden die Lebensmittel ausgegeben. Zur Unterstützung dieser wichtigen diakonischen Arbeit wird die Kollekte erbeten. Gott segne Geber und Gaben. Wir setzen den Gottesdienst jetzt mit Lied 116 fort. Während des Liedes sammeln wir für die diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde.
Gott am ewigen Tod, Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Standen hat uns es kann nicht schaden, Sinn oder Tod, es erfüllt uns mit unserem Wort. Lass uns Lob singen, unseren Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja.
Lasst uns miteinander das Unser-Vater-Gebet beten. Ich möchte Sie bitten, soweit Sie können und mögen, sich dafür zu erheben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In unserer Predigtreihe ist es nun das dritte in dieser Reihe, das dritte Ich-Wort aus dem Johannesevangelium. Das steht nun im 11. Kapitel und das sind die Verse 25 und 26. Johannes 11, Vers 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das sagt Jesus in einer Situation, wo er erfährt, dass sein Freund Lazarus stirbt oder schon gestorben ist. Und es sind die beiden Schwestern von Lazarus, Maria und Martha, die ihm das mitteilen und herbeiflehen, dass er doch kommen möge. Und in dem Zusammenhang fragt er auch Martha, glaubst du denn, dass er lebt? Und da sagt er, ja, sagt sie, Martha, ja, er wird auferstehen am jüngsten Tag, so wie geschrieben steht. Und dann sagt Jesus, als wollte er sagen, nein, nein, nicht der jüngste Tag, nicht irgendwann, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Was für ein Wort. Gleichzeitig geheimnisvoll und so wohltuend. Nimmermehr sterben. Über die Auferstehung haben die Menschen eigentlich immer nachgedacht. Sie haben sich immer gefragt, was ist nach dem Tod? Es gibt viele, viele Kulturen, die haben mit dem Christentum, den Juden und so weiter gar nichts zu tun. Und die Menschen glauben, haben ein tiefes Vertrauen, dass nach dem Tod es etwas gibt, dass sie geborgen sind, aufgenommen sind, angenommen sind. Über die Auferstehung hat man im Neuen Testament ganz viel geschrieben, im Zusammenhang auch mit der Auferstehung Jesu. Man war sich auch nicht immer ganz klar, wie geschieht das denn, die Auferstehung? Am Anfang haben viele Christen gedacht, Jesus ist ja auferstanden, er ist zum Himmel gefahren und er kommt bald wieder. Und wenn er dann wiederkommt, dann ist eine neue Welt mit ihm angebrochen. Dann starben aber immer mehr Christen. Im Thessalonicher Brief hat Paulus dann geschrieben, das sind die erst Entschlafenen und das werden die sein, die zuerst auferstehen. Also hatte man tatsächlich doch auch die Vorstellung einer gewissen langen Zeit der Ruhe, des Todes, wenn man so will, und dann des Auferstehens. Aber hier sagt Jesus etwas im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist ja sehr spät geschrieben worden, vielleicht 95, vielleicht sogar erst 100. Da sagt er etwas von dem Nimmermehrsterben. Er wird immer leben. Das heißt, der Mensch stirbt eigentlich gar nicht. Das ist ja damit gesagt. Ist das eigentlich so neu? Ist das jetzt etwas, was aus dem Mystischen kommt des Johannesevangeliums und vielleicht gar nicht von Jesus selber vertreten wurde oder gar nicht wirklich biblisch ist? Ist es etwas Neues? Ich meine, überhaupt nicht. Es ist gar nichts Neues. Es ist etwas, was im Alten Testament immanent drin ist. Ich will das an einem Beispiel sagen. Schon im Markus-Evangelium, also im ersten Evangelium und dann übernommen von Lukas und Matthäus, da gibt es ein Streitgespräch. Ein Streitgespräch zwischen den Sadduzäern auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite. Die Sadduzäer gehören zu der Fraktion, möchte ich mal sagen, oder sie gehören zu einer Partei, religiösen Partei des Judentums, die Auferstehung nicht anerkennen. Sie sagen, es gibt eigentlich die Auferstehung nicht, weil sie nicht in den fünf Büchern Moses, also in der Tora, erscheint. Es ist unbiblisch, so argumentieren sie. Jesus aber glaubt an die Auferstehung und streitet mit ihnen. Und er sagt zum Schluss dieses Streitgespräches, habt ihr, ihr Sadduzäer, ihr Leugner der Auferstehung, habt ihr vergessen, was dem Mose gesagt ist am brennenden Dornbusch? Es ist ihm gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott deiner Väter. Und dann sagt Jesus zu den Sadduzäern, zu den Leugnern der Auferstehung, ihr irrt sehr. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Verstehen wir das, was da gesagt ist? Er zitiert dieses Wort am brennenden Dornbusch. Ich bin der Gott deiner Väter. Also Gott sagt nicht zu Mose, ich war damals der Gott doch deiner Väter, sondern er ist es. Er ist der Gott der Väter, der Mütter, der schon längst Verstorbenen. Er ist dieser Gott. Was haben wir gerade gehört in dem Psalm? Bettete ich mich bei den Toten. Siehe, da bist du auch. Gott ist allgegenwärtig. Er ist in unserem Leben, er ist vor unserer Geburt, in bei unserer Geburt, er ist nach unserer Geburt, im Aufwachsen, in unserem ganzen Leben, im Sterben, im Weiter- und im Weiterleben. Gott ist immer da. Und wenn das so ist, dann irren alle die, die meinen, nur weil nicht expressis verbis von einer leibhaftigen Auferstehung in den fünf Büchern Moses die Rede ist, nur weil davon nicht die Rede ist, gäbe es sie nicht, die Auferstehung. Es gibt sie, weil es den lebendigen Gott gibt, weil Gott ein Gott des Lebens ist und nicht der Toten. In dieser Tradition, in diesem tiefen Glauben lebt Jesus. Und das hat Jesus gepredigt. Das hat Jesus gelebt. Er hatte dieses tiefe Vertrauen, dass er immer lebt. Dass egal, was sie mit ihm machen, er bei diesem lebendigen Gott bewahrt ist. Im Leben, im Sterben und im Wiederleben und im Wiederleben. Wer an mich glaubt, also an den lebendigen Gott, nicht dass Christus meinte oder Jesus meinte, ich bin Gott. Nein, wer an mich, durch mich, so sieht es doch Johannes, durch Jesus Christus, durch die Lebendigkeit Gottes hindurch zu Gott, an Gott glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt, wer da glaubt, der wird nimmermehr sterben. eis aunt aon, aon, aeon, aeon, bis in die Ewigkeit hineinleben. Nicht dieses nimmermehr sterben heißt also bis hinein in alle Ewigkeit leben. Von nun an bis in Ewigkeit. Es gibt ein wunderschönes rabbinisches hebräisches Wort von der Ewigkeit. Das heißt auf Hebräisch Chaolam Hazeh und Chaolam Habo. Chaolam ist die Ewigkeit, Chaolam. Und Ha ist die und Seh diese. Diese Ewigkeit im Moment. Und Chaolam Habo, Ha di Bo ist die kommende. Die kommende Ewigkeit. Die beiden Ewigkeiten, die Ewigkeiten in jedem Moment unseres Lebens, in der Tiefe unseres Lebens und die Ewigkeit, die kommt, verschmelzen ineinander zu einer Ewigkeit, die schon hier anbricht in unserem Leben und fortläuft und fortläuft. Das ist das tiefe Vertrauen, das Jesus hat. Das tiefe Vertrauen in einen Gott, der die Ewigkeit selbst ist, in dem die Auferstehung immer bereits angelegt ist. Er ist sie schon, die Auferstehung. Mit jedem Sterben, mit jedem Moment des Sterbens an uns, in uns und von uns ist bereits auch Ewigkeit besiegelt. Immer ist es da Gott, der hält, der annimmt, der aufnimmt, der fortentfaltet. Deswegen glaube ich auch den Menschen, die schon einmal fast tot waren und dann erzählen, was sie dort erlebt haben, was man dann Nahtoderfahrungen nennt. Weltweit sind die Berichte der Menschen, die dann davon erzählen, nicht identisch, aber doch ähnlich. Sie erzählen, wie sie im Moment des Sterbens aufgenommen werden durch ein Licht, ein wunderbares, gütiges, glänzendes, sie aufnehmendes Licht. Es wird vielfach erzählt, wie sie dann Menschen begegnen, auch vor ihren Generationen. Ein Mädchen erzählt von ihren Groß- und Urgroßeltern, die sie überhaupt nicht gekannt hat und kann sie später beschreiben, kann etwas erzählen von der Art und Weise, wie diese Groß- und Urgroßeltern mit ihr gesprochen haben, sie angenommen haben. Sie blickt durch den Himmel auf andere Personen, auf ihre eigenen Eltern, die voller Entsetzen und Trauer in der Klinik sind, und darauf bangen und darum bangen, dass sie doch wieder erwachen möge aus dem tiefen, tiefen Koma. Diese Berichte von Menschen nehme ich deswegen ernst, weil ich glaube, dass es ein Moment der Erfahrung ist, ein Hineingucken wie durch ein Guckloch. Hineingucken in die Ewigkeit und dann ist es wieder vorbei. Dann ist der Mensch zurückgeholt. Wieder in diesem Leben. Mir hat einmal eine alte Frau gesagt, die so dann zurückgeholt worden ist, ach Herr Pastor, Sie hätten mich doch da lassen sollen. Es war alles so gut, es war alles so schön, ich war schon bei Christus. Dann habe ich sie gefragt, wie lange waren Sie denn da? Wissen Sie, was sie gesagt hat? Viele Jahre. Sie hat das so wahrgenommen, als wäre sie Jahre schon in dieser anderen Zeit. Dabei war es nur ein Moment. Ich habe später den Arzt gefragt, wie lange war denn diese Frau weg? Es waren ein paar Minuten. Aber für die Frau hatte sich die Zeit, der Moment der Zeit schon wieder ganz entfaltet, hinein in die Ewigkeit. Ich nehme diese Geschichten deswegen ernst, weil ich viele Schütterferinnen und Schütterfer kennengelernt habe, die Ähnliches erlebt haben. Einmal sagten drei Brüder zu mir, wir waren bei unserem sterbenden Vater und wir alle drei hatten überhaupt keinen Glauben. Wir kannten das gar nicht, so inneren Glauben zu haben. Aber in diesem Moment, wo unser Vater starb, da war es so, als spürten wir seine Seele, wie sie ihm entwich und zum Himmel stieg, so an uns vorbei, wie ein Luftzug. In diesem Moment haben wir alle drei ganz tief daran geglaubt, dass es einen Gott geben muss, der den Menschen bewahrt. Nicht die Materie, das sagte dieser Mann mir auch, nicht die Materie, der Mensch zerfällt. Was wir beerdigen, und ich sage das bei mancher Beerdigung, wir gehen gleich hinaus und beerdigen den Toten oder die Tote. Es ist nur das Stoffliche, nur die Hülle. Das Eigentliche, das, was uns Gott bewahren will, ist schon längst bei dem Gott, wovon Jesus sagte, es ist mein Vater, der alles wieder annimmt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe, aber wer da lebt und glaubt, der wird nimmermehr sterben. Dreimal kommt Leben vor, in diesem eigentlich ja so einem Satz. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er dann stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Es gibt verschiedene Begriffe im neutestamentlichen Griechischen für das Leben. Hier steht so, wie Zoologie, Zoo. Damit ist also das Leben gemeint, nicht als geistliches Leben, sondern das Leben gemeint, was wir auch meinen als Leben, nämlich das lebendige Leben, das zoologische Leben, das biologische Leben, das hineingeht in die Ewigkeit und aufgenommen wird. Manchmal habe ich so gedacht, die Seele ist etwas Geistliches und das andere ist das Biologische. Aber wissen wir das überhaupt? Ist nicht bei Gott sowieso alles wieder eins? Ist es nicht so, dass was Jesus hier meint, das Leben, dass es auch das Leben ist, das wir sehnsüchtig erwarten, was wir erlebt haben, was wir geliebt haben, was zu unserer Lebendigkeit gehört, was Gott wieder annimmt und bewahrt? Ich glaube nicht daran, dass es nur ein geistliches Leben nach dem Tod gibt. Ich glaube daran, dass Gott all das wieder annimmt, wonach wir uns sehnen. Wenn wir also der Frage nachgehen wollen, wann und wo erleben wir die Auferstehung? Dann möchte ich mit Jesus, mit diesem Satz, mit diesem wunderbaren Satz zur Antwort gehen, das Wann und das Wo der Auferstehung ist immer gegeben und erst recht in dem Moment des Sterbens. In dem Moment, wo wir nicht mehr sind, materiell gesehen, wo unser Herz aufhört zu schlagen, wo unsere Gehirnaktivität nicht mehr tut, in diesem Moment sind wir schon die Auferstandenen, weil wir nicht sterben, mit Jesus gesagt. Weil Gott ein Gott des Lebens ist. Das Wann und das Wo des Auferstehens ist der Moment, der verschwindende Moment, der unbegreiflich ist, auch für die Mediziner. Wann ist eigentlich der Moment des Todes? Und dieser so winzige Moment, wo alles sich in sich verschränkt, ist der Moment der Ewigkeit, der aufgeht in göttlichem Glanz. Das ist das Wann und das Wo der Auferstehung, was Jesus meint, wird nimmermehr sterben, wird hineinleben bis in alle Ewigkeit. Aber die viel wichtigere Frage, die viel schwierigere Frage ist doch die Frage nach dem Wie. Wie auferstehen wir denn? Immer wieder denke ich darüber nach. Ich hatte das ja gerade schon angedeutet. Für mich ist es nicht nur ein geistliches Geschehen und erst recht nicht ein nur biologisches Geschehen, als dass sozusagen unsere Körper in einer Art Reanimation auferstehen würden. Aber was ist es denn? Was ist es, was aufersteht? Ich versuche eine Antwort mit Jesus Christus. Was aufersteht, ist das zutiefst Sehnsüchtige. Es ist die Tiefe unserer Liebe. Es ist das, wo sich unsere Herzen in unserem Leben verbunden haben, in der Liebe zu anderen Menschen, zur Natur, zu Freundinnen, zu Freunden, zu unseren Familien, zu Menschen, die uns nahe geworden sind. Es ist die Liebe in Jesus Christus. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, Gott in uns. Wenn wir also fragen, was aufersteht, und die Menschen ernst nehmen, die einmal ganz nah dran waren an dem Tod, und ihre Erzählungen, dann sind sie insofern alle individuell und ganz persönlich, weil sich auch ihre ganz individuelle und persönliche Sehnsucht darin ausdrückt. Man könnte es auch so sagen, was wir in unserem Leben zutiefst ersehnen, was uns in der Tiefe unserer Herzen so nahe gekommen ist, das ist auch nahe bei Gott. Und in diesem Vertrauen lebe ich. Und in diesem Vertrauen kann ich auch den Menschen sagen, auch in die Augen schauend sagen, wenn dir ein liebster Mensch verloren ist, ein Mann, eine Frau, ein Freund, ein Kind, eine Mutter, ein Vater, wenn das so ist und diese Liebe da ist, dann wird Gott diese Liebe dir bewahren. In diesem Leben und im Sterben und Auferstehen. Und schon in dem Moment, wo du nicht mehr bist, biologisch gesehen, auf dieser Welt, wird Gott die Herzen wieder zusammenführen. Das ist für mich Auferstehen. Und ich glaube, für jeden einzelnen Menschen ist es etwas ganz Besonderes. Für jede und für jeden. Aber in Christus haben hier Martha, Maria und schließlich auch Lazarus, die drei Geschwister, erfahren dürfen, dass das Leben etwas ist, das in der Liebe, in der Tiefe der Liebe, ein nie enden wollendes Leben ist. Das eben nicht endet mit dem Tod, sondern im Tod einen neuen Anfang hat. Sodass wir in einem tiefen Vertrauen sein dürfen. In dem Vertrauen, wie wir gelebt haben, in dem Leben unserer Liebe, unserer Liebsten und in dem Leben, das kommen wird, das uns Gott in jedem Moment wieder neu schenkt. Darum sage ich auch bei jeder Beerdigung, an jedem Grab genau dieses Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Wer aber da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr bis in alle Ewigkeit hinein nimmermehr sterben. Amen. Das Lied 566, die Strophen 1 bis 4 wollen wir jetzt singen.
Schwimmt von Glanz und Licht.
Lasst uns beten. So gütiger Gott, wollen wir in Christus vertrauen, durch ihn und mit ihm zu leben in unserer Zeit, zu spüren, es gibt eine Ewigkeit in jedem Moment, eben im Jetzt, und die Ewigkeit, die kommt. In diesem Vertrauen zu leben und zu wissen, unser Leben ist irdisch gesehen begrenzt, aber was sind bei dir Grenzen? Bei dir sind sie aufgehoben. Und in dem ganz besonderen Wunder der Auferstehung Christi eben auch die Grenze des Todes. Lass uns leben, lieber Gott, in diesem tiefen Vertrauen. Und aus dem so geschöpften Vertrauen den Mut gewinnen für das Leben. Mutig anzukämpfen gegen alle Ungerechtigkeit dieser Welt. Den Flüchtlingen zu helfen. Mutig zu widerstehen, zu sagen, die dürfen da nicht ertrinken. Die müssen aufgenommen werden. Ja, wohl doch wenigstens gerettet. Wo sind wir, Gott? Wo sind wir angelangt, dass sie vor unseren Augen ertrinken? Was können wir tun? Was müssen wir tun? Dazu hilf uns. Hilf uns, aus der Kraft der Auferstehung, die Auferstehung zu erleben als den Aufstand in das Leben hinein. Denn solange wir auf dieser Erde leben, haben wir die Verantwortung für das, was du uns anvertraut hast. Du hast uns die Menschen anvertraut. Du hast uns unsere Gemeinde anvertraut. Darum denken wir auch an die, die gestorben sind. Wir denken nicht nur an sie, wir suchen auch sie zu trösten, die hinterblieben sind, die in Trauer sind. Wir bitten dich, dass du bei ihnen bist. Auch bei denen, die jetzt gerade wieder verstorben sind, dass du sie annimmst, in Ehren annimmst, hinein in dein Reich und bei denen bist, die hier sind. Dass sie doch wissen mögen, du bist die Auferstehung und das Leben. Du hast das Leben geschaffen, nicht um es uns wieder wegzunehmen, sondern um es uns wieder und wieder und wieder zu geben. Und so schenk es uns. Schenk uns das Leben als Vertrauen. Als Tiefe des Vertrauens. Und so bleib bei uns an diesem Sonntag, in unserer Zeit, bei den Menschen auf Erden und in deinem Himmel, die wir lieben, an die wir denken, die zu uns gehören, so wie du in Christus als unser Freund immer zu uns gehörst. Amen. Aus unseren Liederheften wollen wir nun als letztes das Segenslied singen unter der Nummer 114 und ich möchte Sie bitten, vielleicht zur vierten Strophe dann aufzustehen. Aus den Liederheften 114, 1 bis 4, zur vierten Strophe stehen Sie dann doch bitte auf, dann spreche ich den Segen. Ich möchte mich jetzt schon von Ihnen allen verabschieden, mich auch bei Dine Kalter zu bedanken, die schön so Orgel gespielt hat, bei allen denen, die mitgeholfen haben. Dankeschön. und einen gesegneten Sonntag und nun das Lied. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe allen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.